20 Jahre lang, genau von 1972 bis 1992, moderierten Sie, Dr. Franz Alt, das ARD-Politmagazin Report. Die Sendung gibt es bekanntlich noch heute. Inzwischen sind Sie längst pensioniert, werden im Juli 2018 80 Jahre alt, halten Vorträge, schreiben Bücher. Verstehen Sie sich noch heute als einen Journalisten, der gewissermaßen weiterhin im Dienst ist?
Ja, Journalist ist man immer, 24 Stunden rund um die Uhr und sozusagen bis zum letzten Atemzug. Journalismus heißt für mich Aufklärung. Und es gibt viel aufzuklären in der Welt. Die Welt ist auch heute noch so kompliziert, dass man da nicht sich auf dem Sofa ausruhen sollte.
Heißt Aufklärung auch dann als Journalist ein Erklärer der Welt zu sein, des Zeitgeschehens?
Ich glaube, viele Menschen, die uns zuhören, können sich wenig vorstellen darüber, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Wenn man das ein bisschen erklärt, dann kommen viele Menschen zum Nachdenken. Wenn man erklärt zum Beispiel, dass es kein einziges Atomkraftwerk gibt ohne Restrisiko, dann werden die Leute schon nachdenklicher, als wenn sie das nicht wissen. Und wenn man dann noch erklären kann, was Restrisiko ist, nämlich jedes Risiko, das uns jeden Tag den Rest geben kann, werden die Leute noch nachdenklicher. Das zum Beispiel habe ich erfahren und deshalb sind heute in Deutschland 80% der Menschen, eben durch journalistische Aufklärung auch, gegen Atomenergie. Das halte ich für einen wichtigen Fortschritt.
Nachdenklich haben Sie auch die Menschen zu Ihrer aktiven Zeit gemacht als Redaktionsleiter und Moderator bei Report in der ARD. Manchen sind Sie noch als durchaus streitbarer Journalist in Erinnerung. Ihre Fernsehtätigkeit und Ihre Bekanntheit nutzen Sie immer wieder, um sich bei Themen wie Nachrüstung oder eben schon angedeutet Kernenergie, Atomkraftwerke gegen die Politik Ihrer eigenen Partei, Sie waren damals CDU-Mitglied, zu positionieren. Und es ist auch kein Geheimnis, dass man sich damit nicht nur Freunde macht, sondern wiederholt wurde versucht, sie abzusetzen. Es gab auch gerichtliche Auseinandersetzungen. Als Sie Ihre Fernsehkarriere dann im Juni 2003 mit dem Dreisat-Magazin Grenzenlos beendeten, schrieb die Stuttgarter Zeitung, Sie hätten sich als, Zitat, ein Missionar des neuen Denkens präsentiert, das nicht nur ins Politische, sondern auch ins Theologische ausgriff. Zitat Ende. Beschreibt das Ihr Selbstverständnis gut?
Ja, es kommt darauf an, was man unter Missionar versteht. Wenn das etwas ist, was mit Aufklärung zu tun hat, man hat eine Mission, ich glaube, jeder Mensch hat eine Mission, das ist der Sinn unseres Hierseins, dann bin ich damit einverstanden. Wissen Sie, ein Journalist, der sich nur Freunde machen will, soll das seinen Beruf wechseln. Sie verstoßen als Aufklärer immer gegen bestimmte Interessen. Das ist doch logisch. Wenn ich einen Film mache gegen Atomenergie, habe ich die Freunde der Atomenergie nicht auf meiner Seite? Das muss ich wissen. Und ich muss auch wissen, dass die anrufen bei meinem Intendanten und sagen, der Alt muss weg. Das hat mich eigentlich nicht gestört. Das gehörte immer zum Berufsbild. Und ich hatte Spaß und Freude am Widerstand auch. Ich denke, das ist wichtig. Damit muss man leben, sonst ist man kein wirklicher Aufklärer.
Und je mehr Anrufe, desto besser und gelungener der Film?
Natürlich. Wie oft hat mich mein damaliger Intendant Willibald Hilf nach Sendungen angerufen, was habt ihr gestern Abend wieder für einen Mist gemacht? Ich habe hier Stapel voller Protestbriefe. Und dann hat er mich einmal zu sich zitiert. Und ich habe gesagt, darf ich mal die Protestbriefe sehen? Und da lag obendrauf ein Protesttelegramm von Herrn Stoiber von der CSU. Und ich habe gesagt, lieber Herr Hilf, machen wir denn Sendungen für Herrn Stoiber oder für unsere Millionen Zuschauer? Also einen solchen Konflikt muss ich in Kauf nehmen. Wenn Politiker, die ihre Interessen berührt fühlen, gegen eine Sendung protestieren, kann ich noch nicht deshalb in die Knie gehen vor den Politikern. Das gehört dazu. Wenn keiner protestieren würde, wäre sicher etwas falsch in der Sendung gelaufen.
Aber das heißt, Sie verstehen sich nicht nur als streitbarer Journalist, als Aufklärer, sondern auch als Protestant, nicht im konfessionellen Sinne, also evangelisch, weil Sie sind ja katholisch, ja, sondern als jemand, der ja letztlich den Widerstand immer wieder erzeugen möchte.
Schauen Sie mal, mein großes Vorbild in meinem Leben, Jesus von Nazareth, sollte eigentlich für jeden Christen das große Vorbild sein, war ein Protestierer, im besten Sinne des Wortes. Wenn er einer gewesen wäre, der sich der herrschenden Meinung einfach angepasst hätte, dann hätte er nicht beseitigt werden müssen. Jesus war ein Streithammel, im besten Sinne des Wortes. Deshalb musste er beseitigt werden. Deshalb stieß er auf Widerstand bei den damals Mächtigen in Kirche und in Politik. Und wenn man sich in dessen Nachfolge fühlt und das ernst nimmt, das gilt auch für uns Journalisten, dann muss man gegen Widerstände ankämpfen.
Über Jesus von Nazareth kommen wir noch ausführlicher zu sprechen. Ja. Es gibt einen berühmten Journalistenkollegen, Hans-Joachim Friedrichs, der leider nicht mehr lebt. Vielen bekannt, auch von den ARD-Tagesthemen als Moderator oder Anchorman, wie man modern sagt. Er hat einen Satz geprägt, Zitat, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, Zitatende. Kann man als Journalist überhaupt objektiv sein, wenn man sich wie Sie sehr engagiert einsetzt, eben für Ökologie, für Nachhaltigkeit, gegen Aufrüstung oder sie bei Filmen über äthiopische oder somalische Flüchtlingskinder sogar Spendenkonto einblenden ließen?
Also Hans-Joachim Friedrichs hatte den großen Vorteil, dass er sich an diesen Satz selbst nicht gehalten hat. Er hat zum Beispiel, als Franz Alt seinen Konflikt mit seinem Sender hatte, ganz klar Partei ergriffen als Moderator der Tagesthemen für mich und nicht für das Haus. Das ist das eine. Das andere, wenn es um Leben und Tod geht, wie bei dem Film über somalische Kinder, die am Verhungern sind, dann kann ich mich nicht an Vorgaben des Hauses halten, du darfst keine Kontonummer einblenden. Zumal ich durch viele andere Sendungen wusste, die Zuschauer warten geradezu darauf. Das ist ein Zuschauerservice. Und da war mir der Widerstand gegen das eigene Haus wichtiger, weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um Tod und Leben ging, als die Vorgaben des eigenen Hauses. Deshalb habe ich das gemacht und da haben die Fernsehchefredakteure beschlossen, der Alt darf das nie wieder, und alles wieder gemacht. Dann haben die Direktoren es beschlossen, dann habe ich es wieder gemacht. Dann haben es die Intendanten beschlossen, dann habe ich es wieder gemacht. Weil ich denke, es gibt nicht in jeder Situation, aber in Ausnahmefällen Dinge, wo es um Leben und Tod geht, da kannst du nicht neutral bleiben. Wir haben zum Beispiel mit dem Einblendung von Kontonummern 11.300 Boat People im südchinesischen Meer gerettet mit Robert Neudig und seiner Kap Anamur. Das hätten wir nicht geschafft, wenn wir nicht Kontonummern eingeblendet hätten. Einmal habe ich mich dann an die Vorgaben des Justiziars gehalten. Der hat gesagt, also noch einmal und Sie sind weg vom Fenster. Und da habe ich gesagt, okay, das kann man auch anders machen. Habe die Bildzeitung angerufen, habe gesagt, pass mal auf, ich darf heute Abend etwas nicht sagen. Aber ihr dürft's morgen bringen. Und da hat die Bildzeitung eine große Geschichte gemacht, was Franz Alt in der ARD nicht sagen darf, lesen jetzt unsere Bildleser hier. Und es hat wieder Millionen eingebracht. Man muss sich auch was einfallen lassen. Das ist besser, als über die Vorgaben der Intendanten zu jammern.
Andererseits, Journalismus zumindest heute wird ja verstanden, auch als eine Aufgabe, nicht nur die Welt zu erklären, sondern Pro und Contra darzustellen. Wenn ich jetzt nur für eine Sache pro bin, dann fällt die andere ja herunter.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. In der Frage der Aufrüstung, wo mir Einseitigkeit vorgeworfen wurde. In dem Jahr 1983, als die Atomraketen kamen, hatte ich zu Gast in Report eine Viertelstunde lang Helmut Kohl, seinen Generalsekretär, den damaligen CDU-Verteidigungsminister und eine ganze Reihe weiterer Politiker, die für die Nachrüstung waren. Ich habe nur ordentlich gegengehalten. Ich erinnere mich, dass auch da mein Intendant mich zur Seite nahm nach einem Interview mit Helmut Kohl und hat gesagt, Alt, Sie haben dieses Interview auf Augenhöhe geführt. Das geht doch nicht. Ein Bundeskanzler steht doch über Ihnen. Diese untertänige Vorstellung von Journalismus konnte ich in der Tat nicht teilen. Ich erinnere mich, dass mir da Willibald Hilf und andere im Hause vorgeworfen haben, ich sei einseitig für die Friedensbewegung. Diejenigen Kollegen, die immer glatt die Position der Bundesregierung vertreten haben, nämlich für atomare Nachrüstung, denen ist nie Einseitigkeit vorgeworfen worden. Es gab mal eine Rechnung irgendeines Instituts. Die haben ausgerechnet, in dem Jahr 83 gab es in den Tagesthemen 25 Kommentare für die Nachrüstung und 3 Kommentare gegen die Nachrüstung. Ich kann nur sagen, da war ich ein kleines Gegengewicht für Ausgewogenheit im Sinne des Bundesverfassungsgerichtes. Ich habe zur Ausgewogenheit beigetragen.
Wenn man Ihre Biografie studiert, dann sieht man nicht nur Ihre berufliche Tätigkeit, sondern auch die zahlreichen Preise und Auszeichnungen. Ich nenne nur 3 beispielsweise. Den Adolf-Grimme-Preis 1979, die Goldene Kamera 1980 und 2004 den Umweltpreis der deutschen Wirtschaft. Ist das für Sie eine persönliche Bestätigung, auch Genugtuung für Ihr persönlich und durchaus umstrittenes Engagement innerhalb und auch außerhalb des Journalismus?
Also natürlich habe ich mich und auch die Redaktion, das ist ja immer auch ein Preis an die Redaktion, gefreut über diese Auszeichnung. Ganz konkret, das hat auch geholfen in den Auseinandersetzungen. Also, dass eine konservative Zeitung wie die damalige Springer Zeitung Hör zu uns diesen Preis gibt, auch also noch dafür, Kamera. Dass wir Kontonummern eingeblendet haben für die Kap Anamur, hat natürlich in der Auseinandersetzung geholfen. Da waren die konservativen Gegner von uns im Rundfunkrat, also ganz konkret die CDU-Politiker im Rundfunkrat, eher geblättet und wir haben uns gefreut.
3 Millionen Bücher Auflage, damit halten Sie sich ja auch gut im Gespräch. Muss man Publicity nutzen und auch ein Stück ausreizen?
Ich glaube, Publicity an der richtigen Stelle kann zumindest nicht schaden. Mich hat das gefreut.
Geboren wurden Sie, Dr. Franz Alt, am 17. Juli 1938 als Sohn eines Maurermeisters in Untergrombach, damals noch ein selbstständiger Ort in der Nähe von Bruchsal. Bekannt ist vor allem der Michaelsberg, dessen Kapelle von Weitem man erkennen kann, wenn man auf der Autobahn A5 unterwegs ist.
Ich habe die Kapelle immer gesehen von meinem Jugendzimmer aus, ja.
Dort gibt es steinzeitliche Funde. Und was hat Sie damals geprägt? Welche Erinnerungen haben Sie an die Kindheit, die ja auch mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden war? Wenn Sie sagen, die Kapelle habe ich von meinem Jugendzimmer aus gesehen. Ja,
also das war, weiß Gott, keine einfache Zeit. Meine Kindheit war der Hitlerismus und der Zweite Weltkrieg und die Erinnerung daran, wie wir ständig in den Keller fliehen mussten, um zu überleben. Und der Vater war im Krieg. Die Mutter war alleinerziehend, hat eine Kohlenhandlung betrieben, hat jede Woche 400 Zentner Kohlen umgeschippt. Ich konnte ein bisschen helfen, als ich dann 6 oder 8 war. Aber mich hat geprägt vor allen Dingen ein Grundvertrauen und ein Urvertrauen ins Leben in dieser schwierigen Zeit. Habe ich überwiegend gelernt von meiner Mutter, wie die sich durchgeschlagen hat. Allein mit diesem Kind und voller Angst im Zweiten Weltkrieg, ob man den überlebt. Wenn ich manchmal heute lese, dass die Welt voller Angst ist und die Menschen auch in Deutschland voller Angst, vor allen Dingen die AfD-Wähler voller Angst sind und so viel Ungerechtigkeit sei, denke ich, mein Gott, wie relativ einfach haben wir es heute und relativ gut gegenüber der Generation unserer, meiner Eltern. Die hatten Hitler und Stalin und Franco und Mussolini. Wir haben heute Herrn Trump und Herrn Putin und Herrn Erdogan. Also das mag an manchen Stellen schlimm sein, aber unsere Eltern hatten eine weit schwierigere Zeit. Wenn man ein bisschen historisch einzuordnen versteht, die Situation einer Zeit wie der unseren, dann relativiert sich alles. Ich denke, vieles ist weit einfacher heute gegenüber früher. Wir haben Probleme. Zum Beispiel die Atomkriegsgefahr ist noch nicht beseitigt oder den Klimawandel. Das sind alles große Probleme, aber keine unlösbaren Probleme. Und das ist etwas, was mich in meiner Zeit nach Report vor allen Dingen geprägt hat. Immer Alternativen aufzeigen. Zu den heutigen großen Problemen, die wir haben, gibt es Alternativen. Wir können die Energiewende organisieren und das Klimaproblem noch lösen. Und in den 80ern hat Gorbatschow gezeigt, dass es möglich ist, atomar abzurüsten und nicht wie blinde Schlafwandler in einen Atomkrieg zu laufen. Also es gibt immer Alternativen. Das ist eine Erfahrung, die ich vor allen Dingen nach meiner Reportzeit gelernt habe, wo ich mich mit Alternativen beschäftige. Dann heißt man auch noch alt und Alternativen ist dann zusätzlich eine Lebensaufgabe
geworden. Ein Namensbonus.
Richtig, ja.
Kommen wir nochmal auf Ihre beruflichen Stationen oder Ihre Ausbildung zurück. Nach Handelsschule und Abitur an einem humanistischen Gymnasium haben Sie in Freiburg und Heidelberg politische Wissenschaften, Geschichte, Theologie und Philosophie studiert. Ursprünglich wollten Sie Priester werden, wenn ich richtig informiert war, ja. Dann trafen Sie leider oder zum Glück als 22-Jähriger ein 16-jähriges Mädchen, das, wie Sie einmal im Interview sagten, die ganze geballte Wucht des Zölibats hinweglächelte. Heute ist sie Ihre Frau, also ein Glücksfall.
Das kann man wohl sagen, ja. Für die Kirche wahrscheinlich und für mich. Das hätte Probleme bedeutet mit dem Zölibat. Ich wollte in der Tat, wie Sie sagen, katholischer Priester werden. Ich glaube, ich hätte wirklich Probleme bekommen mit dem Zölibat. Gehorsam wäre vielleicht noch leichter gewesen bei meinem Drang, den ich so in mir habe, als der Zölibat. Wir sind jetzt 51 Jahre verheiratet und sind sehr glücklich miteinander.
Was war denn der Ausschlag, dass Sie damals sagten, ich will Priester werden, ich will mich der Theologie und letztlich auch der Kirche widmen?
Also Jesus hat mich schon immer fasziniert. Und wie so oft bei jungen Leuten, ich hatte ein gutes Vorbild in meiner Pfarrei, in dieser Gemeinde Untergrombach. Da war ein Kaplan, der hieß Franz Bürkle. Der hat mich zu einer Theatergruppe gebracht, mit dem haben wir Zeltlager gemacht. Ich war ganz aktiv in der katholischen Jugend und dem wollte ich irgendwie nacheifern. Und dann kam eben die Geschichte mit dem Zölibat und diesem 16-jährigen Mädchen, das das Zölibat hinweggelächelt hat. Und dann habe ich Gott sei Dank einen anderen Weg eingeschlagen, aber Jesus blieb und bleibt mein großes Vorbild.
War denn damals, nachdem Sie nicht nur Theologie studiert haben, schon das Berufsziel klar, dass Sie mal in den Journalismus wollten? Oder haben Sie erst noch so ein wenig gesucht und geguckt, was kann ich denn mal machen und werden?
Als ich gemerkt habe, dass mich Politik neben der Theologie ganz besonders interessiert, habe ich mir so drei Berufswege vorstellen können. Einmal aktive Politik, zweitens politische Wissenschaft an der Hochschule und drittens eben Journalismus. Und dann habe ich mal bei Günter Gauss angefragt, am Ende meines Studiums, ob wir mal reden könnten. Er war damals hier im Sender, Südwestfunk noch, Programmdirektor. Und nach 20 Minuten hat er gesagt, Sie können gleich da bleiben. Wollen Sie ein Aufnahmegerät mitnehmen und machen gleich die ersten Reportagen? Das hat mir sehr gut gefallen, hat mir auch gut getan natürlich, dass der das so gesehen hat. Und Günter Gauss kannte ich von Report. Es war damals eine schon sehr bekannte Sendung, lange vor mir. Und dann hat er gleich gefragt, wollen Sie da bleiben? Und ich habe, nein, ich verkaufe meine Seele nicht an den Südwestfunk. Ich habe noch Bedenkzeit ausbedungen und habe noch ein paar Wochen gebraucht. Und dann habe ich ihm zugesagt, habe volontiert und hospitiert und war dann relativ schnell bei Report. Und nach 3 Jahren war ich dann Reportchef. So lief das.
Da gehört aber Mut dazu, als junger Mensch auch so eine berühmte Persönlichkeit im Journalismus dann mal anzusprechen und zu fragen, habe ich eine Chance?
Das war mir eigentlich in die Wiege gelegt. Ich hatte nie Angst vor Obrigkeit. Das war etwas, was ich auch in meinem Elternhaus gelernt habe, ein konservativ-katholisches Elternhaus. Aber alle Menschen sind gleich. Das war etwas, was für meine Eltern selbstverständlich war. Sie waren auch keine Kopfnicker gegenüber den Nazis. Und das hat mir immer gefallen. So habe ich auch keine Probleme gehabt, Günter Gauss anzusprechen.
Was wäre denn geworden, wenn Sie aktiver Politiker geworden wären? Das war eine Option.
Ich wäre sicherlich immer wieder vielleicht in die CDU eingetreten, aber wieder ausgetreten. Später, als ich dann inhaltlich den Grünen eher nahe stand als der CDU, hätte ich auch mit dieser Partei Probleme gehabt. Ich hätte mit jeder Partei Probleme gehabt. Deshalb habe ich dann an meinem 50. Geburtstag meinen Austritt aus der CDU erklärt und allen Versuchungen, in irgendeine andere Partei wieder einzutreten, widerstanden. Ich denke, es ist auch für Journalisten gut so. Wissen Sie, man wird, wenn man Mitglied einer Partei ist in Deutschland, sofort in eine parteipolitische oder zumindest politische Ecke gestellt. Konservativer, links, rechts, was auch immer. Und ich passe nicht in eine Schublade. Als Journalist in der Tat, da muss man aufpassen. Sollte man sich nicht in eine Schublade stellen lassen. Ich bin mindestens von 3, 4 verschiedenen Parteien angesprochen worden, ob ich für den Bundestag kandidieren würde. Eine fragte mich sogar, du kannst bei uns Bundesvorsitzender werden. Das wollte ich nicht. Die Aufklärung war mir wichtiger als Parteimitgliedschaft.
Die Partei verraten Sie aber nicht, wo Sie Bundesvorsitzender werden wollen.
Die ÖDP hat mal gefragt, eine kleine christlich orientierte Partei, ob ich bei ihr Bundesvorsitzender werden würde. Aber auch da habe ich gelegentlich Probleme mit.
1967 promovierten Sie dann zum Dr. Phil mit einer Arbeit über Konrad Adenauer, der ja von 1949 bis 1963 erster Kanzler der jungen Bundesrepublik war. Was interessierte Sie besonders an Adenauer?
Ich glaube bis heute, dass Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg genau der richtige Bundeskanzler war. Die Deutschen brauchten nach den Aufregungen der ganzen Hitlerei und dem schrecklichen Weltkrieg eine Vaterfigur. Und das hat Adenauer verkörpert. Ich habe ihn tief verehrt. Ich habe geweint, als ich im Radio hörte, ich war damals irgendwo in Südeuropa unterwegs, dass er gestorben ist. Und seine Politik, Bindung an den Westen, nie wieder Krieg, zumindest am Anfang, später war er für Aufrüstung, da hatte ich manche Probleme mit, noch später als Journalist erst recht. Aber ich denke, es war die richtige Figur zur richtigen Zeit. Und seine Position gegen die Nazis in den 40ern hat mir auch tief imponiert. Er hat nach dem Krieg dann auch zusammen mit Ludwig Erhard dieses Wirtschaftswunder organisiert. Das sind alles Dinge, wie gesagt, mein Elternhaus war ein mittelständisches Elternhaus. Den Deutschen ging es wieder gut. Sie waren reif für die Demokratie, auch dadurch, wie Adenauer Politik gemacht hat. Das alles hat mir imponiert, das alles hat mir gefallen. Und es war für mich eine Selbstverständlichkeit, während des Studiums in Heidelberg, während des Politikstudiums, etwas über Adenauer zu schreiben. Und so ist es zu dieser Doktorarbeit gekommen. Es begann mit Adenauer, war auch mein erstes Buch, das ich später veröffentlicht habe.
Haben Sie denn die Chance gehabt, ihm mal persönlich zu begegnen?
Ganz kurz, wirklich nicht tief im Bundestag, aber es war nur eine ganz kurze Begegnung.
Und die Erkenntnis Ihrer Dissertation, Ihrer Doktorarbeit, was ist das Ergebnis, das Fazit?
Das verdanke ich auch einem Geschichtslehrer. Und das wurde dann vertieft durch die Doktorarbeit. Sorgt dafür, dass die Gewalt und die Macht nie mehr frei wird, sondern die Freiheit immer mächtig bleibt. Das ist eine Erkenntnis meines Geschichtslehrers, die ich dann auch auf die Doktorarbeit übertragen habe. Und ich glaube, dass diese Demokratie so lebendig ist bis heute, ist auch ein Verdienst dieses ganz großen Politikers Konrad Adenauer.
Konrad Adenauer ist ja für uns heute sehr weit weg.
Ja.
Würden Sie die These unterstützen, dass seine Bedeutung teilweise unterschätzt wird heutzutage?
Ja. Ich glaube, Adenauer war im tiefsten ein Pazifist. Das werden nicht alle unterschreiben, schon gar nicht alle Pazifisten, das weiß ich. Aber dass nach dem Zweiten Weltkrieg einer, der Widerstand geleistet hat, den Deutschen einen Weg zum Frieden gezeigt hat, ist ein unschätzbares Verdienst. Wenn man das selber miterlebt hat, kann man das ganz anders verstehen als jüngere Leute, die ich auch wieder verstehe, dass die sagen, der hat ja die Bundeswehr eingeführt und das ist doch alles andere als Pazifismus. Der Adenauer war tief davon überzeugt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir brauchen ein Deutschland, von dem nie wieder Krieg ausgeht. Der hat in einer bestimmten Situation dann zwar der Wiederaufrüstung zugestimmt und wollte sie auch, aber anders als Strauß zum Beispiel nie eine deutsche Atombombe. Deshalb bin ich tief überzeugt davon, dass wir dem Adenauer den Weg des Friedens, den wir eingeschlagen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, bis heute, das ist in Deutschland, ein pazifistisches Urvertrauen gibt in eine bessere Welt als die, die wir hinter uns haben. Das haben wir dem Konrad Adenauer zu verdanken.
Unser SWR2-Zeitgenosse heute ist der Publizist Dr. Franz Alt. Sie haben es schon angedeutet, mit viel Energie setzen Sie sich für die Nachhaltigkeit, für Schöpfung, für eine ökologische Energiewende ein. Ihre persönliche Homepage heißt sonnenseite.com. Was war der Impuls dazu und wie gut sind Sie persönlich, wie gut sind wir als Gesellschaft bei dieser Energiewende vorangekommen?
Um das zu verstehen, habe ich ziemlich lange gebraucht. Da war ich wieder durch und durch konservativer. Ich bin Sohn eines Kohlenhändlers, komme also aus der alten Energiewirtschaft und war lange für Atomenergie, wie ich auch lange für Atombomben war. Weil ich dachte, wenn die Russen die haben, die Sowjets, dann brauchen wir die auch. So das klassische Gleichgewichtsdenken. Dass das in die Katastrophe führen kann, war mir am Anfang, auch als junger Journalist, noch nicht so bewusst. Und dann kam eben die Phase der atomaren Nachrüstung und der Aufrüstung. Und ich habe mich intensiver mit den Problemen beschäftigt, habe auch gut zugehört, was die Friedensbewegung dazu zu sagen hat. Und als mir klar wurde, dass dieser Wahnsinn, wenn die Sowjets uns 25 Mal vernichten können, müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass wir die 30 Mal vernichten können. Das war das Denken. Damals, anfangs der 80er und Ende der 70er. Dass es in die ganz große Katastrophe und zum Ende der Menschheit führen kann, ist mir erst allmählich bewusst geworden, diese ewige Nachrüsterei. Und dass allein durch einen technischen Fehler das Ende der Menschheit passieren kann, das hat mich tief erschreckt. Und dann wurde ich zum Gegner der atomaren Nachrüstung. Und dann war ich immer noch für die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie. Das war der große Clou von Eisenhower, der nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, klar, die Atombombe ist ein gefährliches Ding, aber die friedliche Nutzung der Atomenergie, das kann doch die ganze Welt mitmachen. Und wir alle haben, auch ich oder die meisten, haben es so geglaubt. Und dann passierte Tschernobyl.
1986
im April. Und ich habe kennengelernt und eine Sendung gemacht mit ihm, das ist dann der Vorteil, wenn man Journalist ist, dass man solche Leute kennenlernt, den Chef der Aufräumarbeiten in Tschernobyl, Professor Wladimir Tscherno-Usenko, ursprünglich ein glühender Anhänger der Atomenergie. Der hat zwei Studentengenerationen in die Atomtechnik hineingeführt. Und dann hat er Michael Gorbatschow berufen zum Chef der Aufräumarbeiten in Tschernobyl. Und dann wurde er verstrahlt. Sein Arzt sagte, sie haben noch 5 Jahre. Nach 5,5 Jahren ist er dann gestorben. Und ich wurde befreundet mit ihm. Habe eine Sendung gemacht in der ARD. Meine Schlussfrage an ihn hieß, aber Herr Tscherno-Usenko, die deutschen Atomkraftwerke sind doch bestimmt sicherer als die russischen. Und er sagt, ja, da haben Sie recht. Aber wissen Sie, was das heißt? Sie werden etwas später explodieren. Jede Technik kann versagen. Es gibt kein einziges 100% sicheres Atomkraftwerk auf der Welt, auch nicht in Deutschland. Und da gingen mir die Augen auf. Und ich habe dann lange mit ihm diskutiert, habe ihn auch gefragt, wieso, du bist doch Atomtechniker. Du hast doch gewusst um die Gefahren. Wieso hast du trotzdem so lange mitgemacht? Wieso hast du erst Tschernobyl gebraucht, um aufzuwachen? Er fuhr dann um die ganze Welt und hat gegen Atomenergie geredet. Und dann sagt er einen Satz, der mich beinahe umgehauen hat. Aber so sind wir Menschen halt. Ich hatte doch eine Familie zu ernähren.
Und das Risiko wird auch nicht so gerne wahrgenommen.
Blenden wir dann einfach aus. Wir verdrängen. Das ist menschlich, aber nicht hilfreich. Und wenn es bei einer Frage, bei der es wirklich um Leben und Tod für Millionen geht, ans Verdrängen kommt, dann darf man da nicht weiter mitmachen, wenn man was begriffen hat. Und so wurde ich zum Gegner der Atomenergie. Und dann habe ich eine Zeit lang Sendungen gemacht gegen Atomenergie und dann kam es zu den Konflikten hier im Haus. Und dann habe ich Hermann Scheer kennengelernt. Hermann Scheer, den bedeutendsten Solarpolitiker der Welt, den wir hatten, SPD-Bundestagsabgeordneter, und hatte plötzlich Alternativen. Mir ist klar geworden, allein gegen etwas zu sein und immer wieder gegen die Wand zu rennen, das hilft kaum. Es ist viel wichtiger, Alternativen aufzuzeigen. Und so kam ich auch zu den Zukunftssendungen, die ich dann später gemacht habe. Und weiß, die Energiewende ist wirklich relativ einfach machbar. Sonne, Wind, Bioenergie, Wasserkraft, das sind die Alternativen, die wir haben. Es gibt immer Alternativen. Die Probleme, die wir uns geschaffen haben, zum Beispiel durch die Atomtechnik, sind lösbar. Es gibt immer, da widerspreche ich an diesem Punkt der Bundeskanzlerin, wenn sie lange gemeint hat, meine Politik ist alternativlos. Nein, ist sie nicht. Es gibt zu jedem Problem, das wir uns geschaffen haben, Alternativen. Das ist in der Energiefrage so, das ist in der Rüstungsfrage so, das ist beim Thema Gerechtigkeit so. Die ganze Welt war jahrtausende lang sehr viel ungerechter als heute. Und dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg ein Wirtschaftsprofessor, namens Ludwig Erhard, war durchdrungen von der Idee einer sozialen Marktwirtschaft, und wir haben in Deutschland ein Modell hingekriegt, jenseits der extreme Kapitalismus oder Sozialismus, das ganz gut funktioniert hat. Und an dem Beispiel sieht man, es gibt immer Alternativen.
Aber auch die Alternativen erzeugen neue Probleme. Richtig. Gerade die soziale Marktwirtschaft ist nicht mehr immer heute so sozial.
Deshalb muss man erleben. Sie weiterentwickeln. Ich empfehle zu einer ökosozialen Marktwirtschaft. Da haben Sie recht.
Aber auch die Ökologie hat ihre Schwierigkeiten. Die Elektrobatterien, mit denen die Autos jetzt gespeist werden sollen, deren Ökobilanz ist auch nicht gerade die sauberste. Also man könnte ganz salopp sagen, wir treten von einem Fettnäpfchen ins nächste, das eine Risiko wird minimiert und das nächste wird wieder...
So ist das Leben. Das Leben bleibt lebensgefährlich. Da haben Sie völlig recht. Bis zum Schluss. Eine neue Technologie ist nicht problemlos. Die Windenergie bringt auch viel Widerstände mit sich. Auch Solaranlagen bringen Widerstände. Es hat jahrelang gedauert, bis man begriffen hat, Solaranlagen können, wenn es brennt, für Feuerwehrleute gefährlich sein. Und heute wird halt in jede Solaranlage ein Abschaltknopf eingebaut und das Problem ist erledigt. Also es tauchen immer wieder neue Probleme auf. Ich glaube, deshalb bleibt doch das Leben spannend. Und dann sollte man nicht die Flinte ins Korn werfen. Aber die Solarenergie und die Windenergie und die Energie aus Biokraft oder aus Erdwärme oder aus Wasserkraft ist weit weniger gefährlich als die Atomkraft. Wissen Sie, wir haben auf unserem Haus hier in Baden-Baden seit 25 Jahren zwei Solaranlagen. Eine macht Strom, eine macht Wärme. Wenn da mal was passiert, dann kommt ein Techniker und repariert das. Problem beseitigt. Ich sage nicht problemlos, aber ich sage Problem relativ leicht zu beseitigen. Kostet ein paar hundert Euro und dann ist es beseitigt. Wenn in einem Atomkraftwerk etwas passiert, Fukushima oder Tschernobyl, haben wir ein ganz anderes Problem. Wir werden immer Probleme haben, solange wir auf dieser Welt sind, aber wir sollten sie minimieren. Und das ist möglich. Mich hat voriges Jahr der Bürgermeister von Fukushima eingeladen, dort einen Vortrag zu halten. Da kamen 400 japanische Bürgermeister und die wollen alle die Energiewende. Und die gucken alle nach Deutschland und sagen, die Deutschen haben es geschafft, nach dem Unfall in Japan aus der Atomenergie auszusteigen. Dann können wir das auch. Ich habe denen nicht gesagt, das alles ist problemlos, aber es hat weit weniger Probleme bei Wind und Sonne und Bioenergie und Wasserkraft als mit Atomenergie oder mit Kohle, Öl und Gas, wo wir das Klima aufheizen.
Das Stichwort ökologische Politik haben Sie schon genannt, auch ökologische Wirtschaft, nicht nur soziale Marktwirtschaft. Ist es auch richtig, bei Ihnen von einem ökologischen Glauben zu sprechen? Jetzt nicht nur von einer Einstellung und Haltung der Welt und der Schöpfung gegenüber, sondern auch gewissermaßen als Bekenntnis. Sie machen ja keinen Hehl daraus und verschweigen nicht, dass Sie engagierter Christ sind, dass Sie sich an Jesus von Nazareth orientieren, dass das auch ein starkes Motiv für Ihr Engagement ist, auch ja, für ökologisches Engagement.
Das ist es, Sie haben recht. Und ich habe um das Jahr 2000 rum mal das Buch geschrieben, Der ökologische Jesus, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass Jesus war ja kein Theologe. Zum Glück für die Menschheit. Sonst hätten wir ihn wahrscheinlich längst vergessen. Er war eher Ökologe als Theologe. Das ganze Neue Testament ist voll großartiger ökologischer Bilder. Das Bild von der Sonne, die Sonne des Vaters, scheint für alle. Das war für mich eine Riesenerkenntnis, bitte vor 2000 Jahren. Oder wenn Jesus von Wind spricht, da muss ich wissen, oder sollten wir vielleicht überlegen, Wind in den alten Sprachen, im Griechischen, im Hebräischen, im Aramäischen, ist immer identisch mit Geist. Die Windkraft ist eine Geistkraft. Das sage ich immer allen Gegnern der Windenergie. Die Windkraft ist eine Geistkraft. Deshalb sind die meisten Argumente gegen Windenergie ziemlich geistlos, weil dieser Zusammenhang nicht gesehen wird. Und nehmen Sie die Bilder vom Seemann und vom Acker. Alles wunderbare Bilder. Ihr werdet ernten, was ihr seht. Das sind alles Bilder, die eher aus der Ökologie kommen. Wenn ich weiß, wo Jesus gelebt hat, ich war oft am See Genezareth und in Israel und habe mir Obergaliläa gut angeschaut. Das ist eine wunderbare Gegend. Übrigens, die vogelreichste Gegend der Welt. Da kann man Ökologie riechen, man kann Ökologie buchstäblich erlernen. Und deshalb hat mich das fasziniert, als ich dann mal die Bibel mit ökologischen Augen gelesen habe. Vor dem Hintergrund unserer Probleme unserer Zeit. Und so kam ich auf den ökologischen Jesus und habe immer wieder gesagt, Jesus war eher Ökologe als Theologe. Ob man das Glaubensfrage nennt oder nicht, es ist die Überlebensfrage der Menschheit. Wenn wir so weitermachen wie bisher mit dem Klimawandel, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Ich war in den letzten Jahren in Grönland, in Alaska, am Südpol und am Nordpol, um dort, wo das Eis schmilzt, mit Klimaforschern diese ökologischen Zusammenhänge zu sehen und zu studieren. Und die haben ja alle gesagt, es geht weit schneller mit dem Klimawandel, als wir uns das vor 10 Jahren noch vorgestellt haben. Wenn wir die ökologische Herausforderung wirklich lösen wollen, dann brauchen wir einerseits technische Lösungen, aber auch ein neues ethisches Bewusstsein. Ethik und Technik. Wenn das zusammenkommt, habe ich eine ganz neue Chance, als wenn ich Ökologie nur einer bestimmten politischen Partei zuordne.
Dr. Franz Alt, Sie haben kürzlich Der Appell von Jesus an die Welt veröffentlicht, ein kleines Büchlein, in dem Sie als Journalist, fast 80 Jahre alt, diesen Jesus von Nazareth Fragen stellen zu aktuellen politischen Problemen, ja, die er zu Lebzeiten überhaupt nicht kennen konnten. Ist das nicht vermessen, Jesus zu interviewen? Mit Fragen,
das glaube ich nicht. Also erstens ist es ein journalistisches Instrument und zweitens ist jeder Christ verpflichtet, wenn er seinen christlichen Auftrag ernst nimmt, sich an Jesus zu orientieren. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die mal irgendwann war, historisch und vor 2000 Jahren, und das können wir vergessen. Der Auftrag, den jeder Christ hat, heißt Nachfolge. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, was heißt das heute? Und nicht nur, wie war das vor 2000 Jahren? Der Grundfehler, den die Theologen und die Kirchen bis heute machen, ist, dass sie ewig darum streiten, um jedes Komma, wie war das damals vor 2000 Jahren? Mein Gott, als hätten wir heute keine anderen Sorgen. Jesus würde sich halt totlachen über das, worüber sich die Theologen heute streiten. Und wenn wir heute Probleme haben, Krieg oder Frieden, sogar Atomkrieg oder Frieden, wenn wir heute Probleme haben in einer relativ noch immer ungerechten Welt, wenn wir heute Umweltprobleme haben, die sogar dazu führen könnten zum Ende der Menschheit, dann finde ich ein großes Vorbild, der schon damals in seiner Bergpredigt diese großen Themen angesprochen hat. Selig sind die, die für Gerechtigkeit sorgen. Heute wird er wahrscheinlich sagen, selig sind die, die Flüchtlingen helfen. Oder selig sind diejenigen, die Frieden stiften und nicht die Atombomben bauen und dadurch den eventuellen Atomkrieg vorbereiten. Das alles sind wunderbare Positionen. Nur, wenn es den Kirchen nicht gelingt, diese Dinge heutig zu machen, weil ja 2000 Jahre dazwischen liegen, wie soll denn zwischen einem aramäisch-galiläischen Bauern von damals ein Zusammenhang bestehen mit jemandem, der heute in Deutschland am Computer sitzt? Das sind doch Welten dazwischen. Aber Aufgabe der Theologie und aller, die Jesus nachfolgen wollen, ist es, das auf unsere Zeit zu übertragen. Und dann habe ich als Journalist einfach versucht, in diesem Buch Der Appell Jesus von Jesus an die Welt zu tun. Und da kommen spannende Sachen raus.
Sie sind befreundet mit dem Dalai Lama seit 35 Jahren. Wie ist es dazu gekommen und wie weit hat er Sie neben der Bibel auch religiös, ethisch beeinflusst?
Das kam über meine Frau. Sie hatte das Buch gelesen, meine 7 Jahre in Tibet von Harrer. Und sie wusste immer, sie muss dahin. Und irgendwann, als ich oder wir beide dann auch ein paar Mal in China waren, haben wir gesagt, sollten wir mal nach Tibet gehen. Und wir sind nach Tibet Anfang der 80er zum ersten Mal. Und meine Frau hat dort heimlich einen Film gedreht, ohne chinesische Aufpasser. Und den haben wir gesendet, dass der Dalai Lama zum ersten Mal in Deutschland war. Anfang der 80er war das. Die ARD hat den Film ausgestrahlt. Er war sehr authentisch, der Film, weil meine Frau mit einer 8mm Touristenkamera nur Tibeter zu Wort kommen ließ. Und die haben geschildert, was die Chinesen da auf dem Dach der Welt getrieben haben. Als der Dalai Lama dann nach Deutschland kam, hörte er von diesem Film, ließ mich anrufen, hier im Sender, ob ich ihm diesen Film im Hotel in Frankfurt zeigen könnte. Der Dalai Lama sah den Film, hatte Tränen in den Augen, nahm mich in den Arm und hat gesagt, wir sollten Freunde werden. Immer wenn ich nach Europa komme, will ich sie sehen. Und das machen wir jetzt seit über 40 Jahren. Und wir haben zusammen dieses Buch gemacht, der Appell des Dalai Lama an die Welt. Ethik ist wichtiger als Religion. Für mich eine ganz zentrale Aussage. Ich bin sicher, Jesus von Nazareth würde das sofort unterschreiben. Also macht keine frommen Sprüche, sondern tut etwas. Ethik tut etwas ist wichtiger als fromme Sprüche. Habt ihr lange genug gemacht, um deutlich zu machen, wie das so läuft. Wir hatten uns verabredet sonntagmittags irgendwann um 2 in Straßburg, als er in Straßburg war. Und dann ließ er mich anrufen, morgens um 8 Uhr schon, ob wir uns schon um 12 treffen könnten zum Mittagessen. Und da bin ich hin nach Straßburg, wir haben zusammen gegessen. Dann schiebt er mir nach dem Essen seinen Nachtisch zu und sagt, essen Sie mal. Ich esse so viel Süßigkeiten, dass ich fürchte, als Biene wiedergeboren zu werden. Und da haben wir natürlich auch in diesem Zusammenhang über Wiedergeburt geredet. Und wir haben uns vorgenommen, bis zum Ende unseres Lebens uns immer wieder zu treffen. Wir haben uns gegenseitig viel zu sagen.
Wenn wir schon beim Thema Freundschaften sind, Sie sind auch mit Michail Gorbatschow befreundet, dem ehemaligen Kreml-Chef und Friedensnobelpreisträger. Was bedeutet Ihnen das, mit solchen berühmten Menschen zusammen zu sein, wo Ihre Eltern doch Ihnen gesagt haben, alle sind gleich?
Ja, also dieser Gorbatschow ist auch eines meiner großen Vorbilder. Der hat ja sich durchgesetzt gegen die Hardliner seiner Partei, wie man sich das nur wünschen kann. Ich habe mal gefragt, wo haben sie eigentlich die Kraft her? Der ist ja heute der meistgehasste Mann in Russland. Ich war gerade voriges Jahr wieder bei ihm. Und da hat er mir seine Todesdrohung gezeigt, die er jeden Tag bekommt. Und dann sagt er, so ist das halt, ich habe ein Reich zerstört. Und das mögen die Funktionäre dieses Reiches nicht so gerne. Aber er hatte den Mut, weil er seinem Gewissen folgte. Er hat mir immer gesagt, wir standen vor einem Atomkrieg und haben nur Glück gehabt, dass wir den Atomkrieg nicht bekommen haben. Es war reiner Zufall. Er weiß ja, wovon er redet. Er wurde ja immer informiert darüber. Und trotzdem, also er hatte es geschafft, abzurüsten. Es waren nicht die westlichen Christen. An die hin hatte ich damals mein Buch Frieden ist möglich geschrieben. Ich habe gesagt, also ihr Christen, Kohl, Thatcher, Reagan, Mitterrand, denen habe ich gesagt, also wir müssten doch abrüsten als Erste, als Christen. Gorbatschow hat das begriffen. Gorbatschow hat mir damals einen General schicken lassen zu einer Tagung, die hier war. Und der hatte mich zur Seite genommen. Da haben NATO-Generäle und Warschauer Pakt-Generäle sich getroffen und haben auch gesprochen, wie gefährlich wäre es, einen Atomkrieg zu machen. Und da hat ein Militärberater von Gorbatschow mich zur Seite genommen und gesagt, wir haben Ihr Buch in Moskau. Der Gorbatschow wollte, dass es übersetzt wird. Er wollte wissen, was da drin steht. Und hat gesagt, das machen wir. Einer muss anfangen aufzuhören. Das war die Philosophie. Und das machen wir. Was immer der Westen tut, wir hören auf. Und dieser General hat mir einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Er sagte, wir im Kreml haben beschlossen, etwas ganz Furchtbares euch anzutun. Wir nehmen euch euer Feindbild. Wir hören einfach auf mit dem Wahnsinn und werden euch dadurch zwingen, auch aufzuhören. Das ist gelebte Bergpredigt. Das ist Feindesliebe, ganz konkret und praktisch. Die im Kreml haben es schneller begriffen als die Christen hier. Deshalb ist das eine tiefe Verbindung zu Gorbatschow. Ich habe ihn dann später als Journalist einige Male getroffen, auch in meinen Sendungen gehabt. Und ich bin tief überzeugt von der Friedensliebe dieses Menschen. Wir haben ihm zu verdanken, dass wir vielleicht noch leben. Er hat es geschafft, damals 80% aller Atomwaffen zu beseitigen. Hat kein Westler geschafft. Er hatte zumindest den ersten Schritt gemacht. Die Amis haben dann mitgemacht und Kohl auch. Aber er hat den ersten Schritt gemacht. Und das ist das Entscheidende. Das meint Bergpredigt. Das gilt privat, das gilt politisch. Das ist für mich die Erfahrung meines Lebens. Angefangen von Konflikten mit meiner Frau bis zu großen politischen Konflikten, auch in diesem Sender. Einer muss anfangen, den ersten Schritt auf den anderen zu machen. Dann kannst du Konflikte lösen.
Das grenzt fast an Zauberei, aber ich nehme dieses Stichwort auf, weil Sie als Hobby zaubern. Seit über 40 Jahren unter dem Pseudonym Francesco Altini, liegt natürlich nahe dieser Name. Sie sind Mitglied des magischen Zirkels. Ist das so ein Ausgleich zum stressigen Beruf des Journalisten?
Ja, das kann man sagen. Also erstes Mal war es notwendig. Meine Eltern konnten mein Studium so nicht finanzieren. Ich habe über 10 Jahre studiert. Und dann war das studentischer Brötchenerwerb zunächst mal. Ich habe in über 20 Ländern gezaubert und habe auch Fernsehsendungen gemacht als Zauberer. Dieter Bröttel hat mich damals zum Südwestfunk geholt. Talentschuppen hieß das. Sie sehen, ich habe mal was Anständiges gemacht früher, nicht? Ich habe gezaubert und später auch während des journalistischen Berufs es gelegentlich weitergemacht. Ich hatte eine Erlaubnis vom Sender, dass ich das 2-3 Mal im Jahr weitermachen darf. Ich mache es gelegentlich, ich habe wenig Zeit heute für, einfach weil mir es Spaß macht und ein Hobby ist immer ein Ausgleich und so war das auch mit der Zauberei bei mir.
Wie viel Zeit braucht man zum Üben, um was verschwinden zu lassen?
Schon einige Jahre. Also ich habe als Student ordentlich geübt, bis ich das konnte. Ich hatte zum Glück einen guten Freund, der war Zauberer, auch ein Theologe damals. Und der hat sich auch sein Studium finanziert. Trixini hieß der, dem werde ich auch ewig dankbar sein dafür. Und ich mache das bis heute, es macht mir viel Freude.
Zu Ihren Leitmotiven, Franz Alt, gehört auch das Motto oder eher vielleicht der Wunsch, das Richtige zu tun. Aber woher können wir wissen, was das Richtige ist und was bedeutet das im Umgang mit Fehlern, mit den eigenen und mit denen der anderen? Ja.
In meiner Therapie vor etwa mindestens 40 Jahren habe ich gelernt, auf meine Träume zu achten. Und für mich sind Träume so etwas wie eine eingebaute Hausapotheke. Ganz billig, ohne Nebenwirkungen. Jeder Mensch träumt, auch die, die sagen, sie träumen nicht. Wir träumen alle, sonst wären wir längst tot. Wenn wir einige Jahre nicht träumen würden, wären wir tot. Das wissen wir heute. Also, der liebe Gott hat uns nicht zufällig diese Traumkraft gegeben und ich finde, also ich zumindest habe sie zu wenig genutzt. Wenn ich auf meine Träume rechtzeitig gehört hätte, hätte ich einige Fehler weniger gemacht in meinem Leben. Aber ich habe dann zum Glück diese wunderbare Therapeutin, eine Schülerin von C.G. Jung kennengelernt, Hannah Wolf, und dann gelernt, auf meine Träume zu achten. Das ist auch eine Möglichkeit, Fehler zu vermeiden. Ich kriege viele Dinge, und das ist wahrscheinlich der ganze Sinn des Träumens, im Traum gesagt, das ist etwas Unbewusstes, was wir weitgehend vernachlässigen, aber es gehört ja zu uns, das Träumen. Und ich glaube, der liebe Gott wusste, warum er uns Menschen träumen lässt. Dass wir dort Lösungen gesagt bekommen, die wir im normalen Bewusstseinszustand kaum erkennen. Ich selber zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass die Träume eine ganz große Hilfe sein können bei der Lösung unserer Probleme. Wichtige Sätze für meine Moderation sind mir häufig nachts immer zwischen 3 und 4 gekommen. Dort habe ich offenbar meine wichtigsten Träume gehabt. Und das geht bis heute so. Wenn ich über meine Bücher nachdenke und es fehlt mir wieder mal ein richtiger Begriff, ein richtiges Wort, eine tolle Überschrift oder so etwas oder ein toller Buchtitel, dann lasse ich mich von meinen Träumen inspirieren und das hilft immer. Träume und die Traumkraft, und man kann auch bitten um die Traumkraft, dass sie in bestimmten Problemen einem hilft, sind ein großer Problemlöser. So meine Erfahrung in der Schule von Carl Gustav Jung. Für mich ein großes Vorbild, was innere Reife und innere Reifeprozesse angeht.
Was aber auch bedeutet, dass man diese Träume interpretieren, verstehen kann.
Das ist wie eine Fremdsprache. So ist meine Erfahrung. Als ich zum ersten Mal, wie gesagt, in einer tiefen privaten Krise in einer Therapiestunde war, sagte meine Therapeutin, bringen Sie das nächste Mal Ihre Träume mit, schreiben Sie auf. Dann sagte ich, ich träume nicht. So wie viele Menschen sagen, ich träume nicht. Dann sagt sie, schreiben Sie trotzdem auf. Und ich habe in der nächsten Nacht 7 Träume aufgeschrieben. Ich kam gar nicht mehr nach, so viel habe ich geträumt. Da hatte die was angestoßen, muss wohl eine sehr gute Therapeutin gewesen sein, was mein Unbewusstes so angeregt hat, dass ich seither viel tiefer über meine Träume nachdenke, als das früher der Fall war. Also mehr über sich selber nachdenken. Träume sind so etwas wie eine Hilfe beim Schärfen des eigenen Gewissens. Das ist meine tiefe Erfahrung, die ich gemacht habe. Das kostet manchmal ein bisschen Überwindung, nachts um 3 aufzustehen und einen Traum aufzuschreiben. Aber ich habe tausende Träume aufgeschrieben. Und das ist mir eine große Lebenshilfe geworden. Und das hat jeder in sich. Kostenlos.